Sicht der Dinge.
Und wie siehst du das? Wir sind
Julia
und Katharina.
Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen.
Und dazu sprechen wir über diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen.
Hi, willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's genauso gut wie uns. Und wir stellen euch wieder jemanden total spannendes und ein spannendes, cooles Thema vor. Daher direkt drauf los.
Vielleicht erstmal ja, hallo Mella, magst du dich kurz vorstellen?
Hat ja auch hervorragend funktioniert. Entschuldigung. Ich bin Mella, 33 Jahre alt aus Hamburg. Und warum ich hier bin, ich habe vor 14 Jahren eine Borderline-Diagnose bekommen, bin heute allerdings Verdachtsautistin.
Ja, krass. Also da habe ich direkt gedacht, als Julia mir gesagt hat, jemand kommt mit diesem Thema. Und Julia hat mir nur geschrieben, Borderline und Autismus. Und ich habe ja was in Richtung Pädagogik studiert. Das heißt, ich hatte Einführung in die Psychologie und dachte so, okay, Borderline und Autismus sind für mich jetzt erstmal zwei krass unterschiedliche Dinge, so, wo ich dachte, behandeln wir jetzt beide Themen in einem Podcast, das wäre ja ganz schön krass, aber als sie dann sagte, nee, es geht eben um eine Fehldiagnose, war ich persönlich noch neugieriger, wie man also mit meinem in Anführungsstrichen Laienwissen oder schon vertieften Laienwissen diese beiden Erkrankungen verwechseln kann. Vielleicht magst du einfach mal deine Geschichte erzählen, so von Anfang an, wie das angefangen hat.
Dazu erstmal habe ich auch gedacht, dass Borderline und Autismus oder eher Autismus-Spektrum-Störungen, davon redet man ja mittlerweile, dass das total unterschiedlich zu bewerten ist. Die Erfahrung zeigt aber, dass das gar nicht so einfach ist. Also ADHS, Autismus und Borderline wird tatsächlich relativ häufig in Anführungsstrichen falsch vergeben. Und ich bin letztlich auch nur drauf gekommen, weil ich durch Zufall eine Dokumentation gesehen habe, wo genau dieses Thema aufgegriffen worden ist. Es war eine Frau, ungefähr in meinem Alter, die auch eine Borderline-Diagnose bekam und eigentlich Autistin ist. Und das hat erstmal so den Stein ins Rollen gebracht. Ich habe mit 20 unter erschwerten Bedingungen, muss ich dazu sagen, eine Borderline-Diagnose gekriegt. Also es war eine Zeit, irgendwie, ich habe ganz viel gearbeitet. Ich habe auch nicht in der Stadt gewohnt, wo ich gearbeitet habe. Also pendelte halt ständig und habe einen Arbeitsplatz bekleidet, der, wie soll ich sagen, also ich bin medizinische Fachangestellte. War ich damals und habe im Humanmedizinlabor gearbeitet. Super spannendes Themengebiet, aber es war ein Arbeitsplatz, der viel erfordert hat. Und ich habe halt zu Hause mich noch ganz viel darum gekümmert. Und habe dann irgendwann festgestellt, ich kann das Haus nicht mehr verlassen. Also es ging gar nichts mehr. Es war ein absoluter Breakdown. Hatte dann ein Erstgespräch mit einem Psychologen gehabt und der hat mich dann direkt in eine Spezialklinik für Borderline und Essstörung, muss ich dazu sagen, kam ja noch on top, überwiesen. Das war in Lübeck damals. Ich war dann auf dieser Borderline- und Essgestörten Station für 3 Monate. Bin zweimal rausgeflogen, weil ich nicht so ganz ins Raster passte. Und ich habe nach 2 oder 3 Supervisionen, also Supervision für die, die es nicht kennen, du hast halt wöchentlich deine Gespräche mit dem Therapeuten, hast dann noch deine Gruppenangebote und so weiter. Und Supervision ist immer dann angesagt, wenn die nicht so ganz wissen, wohin mit dir. Das heißt, du sitzt dann mit deinem Therapeuten, sämtlichen anderen Therapeuten und dem Chefarzt da und dann wirst du erstmal verhört. So. Und nach 2 oder 3 Mal sehr skurrilen Supervisionen stand dann irgendwann relativ spät fest, ja, Frau so und so muss Borderlinerin sein. Nie ganz, wie soll ich sagen, ich war nie Klischee-Borderlinerin, wie man das so gerne sagt. Ich habe nie so ganz ins Muster gepasst. Aber ja, so stand die Diagnose und das wird ja auch nie hinterfragt. Ne? Also wenn du zum nächsten Doktor gehst oder keine Ahnung, dann werden Arztbriefe vorgelegt und der Igel wohnt jetzt hier. Du bist jetzt Borderlinerin.
Ja, krass. Also gerade wenn du sagst so, ne, der Klischee-Borderliner, eben dadurch, dass ich nur die Einführung in Psychologie hatte, weil wir natürlich im pädagogischen Bereich, wenn auffällige Kinder oder Jugendliche da sind mit solchen Indikationen, müssen wir natürlich auch in der Lage sein, Eltern oder andere darauf hinzuweisen und zu sagen, vielleicht wäre da mal der Besuch hier und da notwendig. Wie notwendig man das dann auch immer in real dann erachtet, eine Diagnose herauszufordern. Und Was waren denn so die Symptome? Du hast schon gesagt, dass du nicht rausgehen konntest, mochtest.
Ich greife es hier einmal ganz, ganz kurz ein und plapper mal ein bisschen dazwischen. Vielleicht können wir diesen Punkt hier direkt nochmal kurz aufgreifen und einfach mal erwähnen, was denn so das typische Borderline oder was so die typischen Verhaltensweisen, Symptome, wie auch immer man das beschreiben mag, ist, damit wir die Zuhörer quasi einmal komplett abholen. Also ich kenne das Thema, aber tatsächlich auch nur so vom Rand. Also ich bin da so, ich kenne so die Hauptsachen, sage ich mal. Da würde ich euch als Profis einmal vielleicht das Zepter geben und sagen, mögt ihr einmal so das Klischeehafte erklären oder nicht das Klischeehafte, sondern das Übliche?
Also ich muss dazu sagen, ich kenne das. Ich habe auch einen pädagogischen Hintergrund quasi. Ich studiere noch soziale Arbeit. Da ist Psychologie wirklich sehr, sehr am Rande. Leider, wie ich finde. Ich finde das sehr schwierig, Diagnosen runterzubrechen auf das, was im ICD-10 und DSM-5 steht. Aber Borderline kann man, wenn man es runterbrechen möchte und wirklich sehr beispielhaft und letztlich klischeehaft darstellen möchte, um ein grobes Bild zu haben. Du hast halt einen Katalog von, ich meine, das sind 9 Diagnosen und mindestens 5 davon, beziehungsweise Symptome, mindestens 5 davon musst du erfüllen, um diese Diagnose zu bekommen. Das sind unter anderem Depressionen, ein Gefühl von innerer Leere. Borderline heißt ja auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Also du hast quasi Schwierigkeiten mit deinen Emotionen. Ich kenne das so. Es gibt so gewisse Triggerpunkte, die dich von jetzt auf gleich in emotionale Krisen stürzen. Ich kenne das auch noch aus der Therapie. Das war eine dialektisch-behaviorale Therapie, sehr an den Zen-Buddhismus angelehnt übrigens, wo es viel um Achtsamkeit ging, um einzuordnen, wie ist mein Anspannungsbereich gerade. Man sagt ja auch gerne, Borderliner würden ritzen oder sich anderweitig verletzen. Das ist ein Symptom, muss aber nicht bei jedem Menschen vorkommen. Also nicht bei jedem Menschen mit Borderline muss das vorkommen.
Genau, dieses selbstverletzende Verhalten in welcher Form auch immer. Also ich kenne tatsächlich auch Borderliner, die gar nicht sich selbst körperlich verletzen, sondern zum Beispiel immer in Beziehungen sind, die verletzend sind. Also die sich tatsächlich Partner aussuchen, die ihnen nicht gut tun, um dieses selbstverletzende Verhalten sozusagen, was auch immer das dann bringt. Also das hat ja auch was mit diesen Emotionen zu tun, eben was starke Emotionen spüren zu können und eben diese Instabilität da, die das sozusagen zeigt oder ausdrückt.
Den Punkt, ich weiß nicht, ob ich dich da missverstanden habe, aber den Punkt mit den starken Emotionen spüren, finde ich generell in diesem Diskurs immer schwierig, weil gerne davon die Rede ist, dass Borderliner zum Beispiel sich schneiden, um etwas spüren zu können. Das habe ich so sehr selten gehört. Also ich habe ja ständig mit 20 Mitpatienten, eigentlich Patientinnen, da gelebt für 3 Monate und kenne auch sonst viele Borderlinerinnen. Meine beste Freundin ist Borderlinerin. Ich persönlich unterscheide tatsächlich immer zwischen reflektierten, therapieerfahrenen Borderlinerinnen. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Und untherapierte und Menschen, die noch nicht so weit sind, tatsächlich das Ganze mal anzugehen. Es ist, glaube ich, nichts härter, als an sich selber zu arbeiten. Das sind für mich persönlich tickende Zeitbomben, muss ich leider so sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir waren noch bei den Symptomen. Genau, nee, ich meine das eher so, also diejenigen, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, gerade über dieses selbstverletzende Verhalten, da ging es tatsächlich eher darum, dass diese Emotionen irgendwie raus müssen, so haben die das eher beschrieben. Also nicht, um was spüren zu können, sondern das Ganze, was sie spüren und fühlen, muss irgendwo hin, muss irgendein
Ventil haben.
Ventil, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und dass das das ist, wobei das ja auch wie bei vielen psychischen Erkrankungen, mentalen Erkrankungen ja auch einfach das Ding ist, dass das ein Riesenspektrum ist, ne? Also dass man das eben nicht, auch wenn es gerne klischeehaft runtergebrochen wird, eben gar nicht für jede Person so runterbrechen kann, ja.
Das stimmt, wobei ich persönlich finde, also Borderline kann ein Spektrum sein im Vergleich zum Autismus, aber nicht so sehr einfach, weil es relativ strikt ist. Du musst mindestens 5 Kriterien erfüllen, um diese Diagnose zu bekommen. Und letztlich, du kannst da 20 Jahre lang mit rumrennen mit dieser Diagnose und irgendwann stellst du dich vielleicht nochmal beim Psychiater oder Psychotherapeuten vor und erfüllst nur noch 4. Du hast den gleichen Leidensdruck wie andere Menschen auch, aber per Definition dann bist du keine Borderlinerin mehr. So, schwierig. Und man sagt über BorderlinerInnen auch gerne, dass es sehr manipulative Menschen sind. Gibt es? Gar nicht die Frage. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es durchaus Borderline-diagnostizierte Menschen gibt, die sind sich ihrer Dämonen bewusst und die können das auch ganz klar definieren beziehungsweise auch klar kommunizieren. Und wenn man weiß, es gibt so gewisse Punkte, die einfach nicht gut für diesen Menschen sind, versucht man auch einfach darauf zu achten, die nicht auszulösen. Klar kann es immer wieder mal vorkommen, irgendwie, dass ich, weiß ich nicht, ich hatte neulich das Problem, in Anführungsstrichen, ich hatte mit meiner besten Freundin, das ist auch gleichzeitig meine Kommilitonin, ein Seminar gehabt, was extrem nervtötend gewesen ist. Und ich saß dann hier und ich war genervt und habe es aber über mich ergehen lassen. Und sie steigerte sich richtig rein. Oh, ist das kacke, ist das nervig. Oh, ich halte das nicht aus, so nach dem Motto. Das, finde ich, ist sehr klassisch, sehr typisch Borderline. Und genau deswegen ist es ja auch so wichtig, achtsam zu bleiben und zu gucken, wo ist mein Anspannungsbereich. In einem niedrigen Anspannungsbereich kann ich mit kognitiven Mittelchen noch irgendwie was machen, also Kreuzworträtsel oder weiß der Geier, sogenannte Skills nutzen. Im mittleren Anspannungsbereich könnte es dann vielleicht schon mal körperlich werden. Da gibt es so Mittelchen wie, keine Ahnung, kennst du vielleicht, Katharina, so Gummiband am Handgelenk schnallen.
Ja, Gummiband oder auch sehr schön Büroklammer in der Hand auseinander und wieder zusammen machen, ne, um das.
Ja, oder auch so Wasabi auf die Zunge, irgendwie sowas, was das einfach ein bisschen minimiert. Und im hohen Anspannungsbereich brennt dann erstmal die Hütte gefühlt. Also dann ist wirklich ein starker Reiz gefordert, eine starke Intervention, um diese Menschen da auch einfach mal wieder runterzuholen. Und das sind dann auch die Momente, wo dann gerne, wenn die Leute davon betroffen sind, selbstverletzendes Verhalten stattfindet, um ein Ventil zu haben. Etwas, was schnell funktioniert.
Ja, und was tatsächlich auch was ist, was ich auch von Borderlinern kenne, ist eben, man würde das von außen vielleicht so als aufmerksamkeitssüchtig definieren, also tatsächlich etwas gerne auch mit entweder negativen Erlebnissen oder Eigenschaften und einem eigenen Leid, das in einer Konversation zum Beispiel auch so einzubringen, dass der Fokus wieder auf ihnen liegt, obwohl sie eigentlich nicht sich selbst so in den Fokus stellen wollen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sich an solchen Punkten immer wieder in den Fokus stellen. Also so dieses Wechselspiel, dieser Zwiespalt zwischen eigentlich will ich nicht im Fokus sein, aber wenn ich zu etwas was sagen kann, wenn mir auch etwas so passiert ist, das eben auch mit einbringen und auch sich dadurch wieder ja doch irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Also das ist für die Personen tatsächlich total schwierig, das dann auch auszuhalten, diese Aufmerksamkeit, die sie ja haben und nicht haben wollen gleichzeitig, aber es dann eben auch zu machen und das eben auch als, sag ich mal, außenstehende Person, die mit dieser Person interagiert, damit auch umgehen zu können, weil ich kenne das so, ich versuche dann immer so einen Mittelweg zu finden, kenne aber auch Leute in unserem Umfeld dann von diesen Personen, die das nicht so auf dem Schirm haben und diesem Aufmerksamkeitsdrang total nachgeben und da richtig noch reinfeuern und das dann so eine Spirale ergibt, aus der man ganz lange in einem Gespräch dann nicht mehr rauskommt. Und ne, wie du schon sagst, wie kann ich damit umgehen? Und reflektierte Borderliner, die merken das dann vielleicht auch oder können sich da wieder rausziehen. Borderliner, die das noch nicht so ja, geübt haben oder geübt darin sind, dass kann dann schon mal eine Weile dauern.
Stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, Entschuldigung. Ja. Die Erfahrung, nur einmal kurz, um den Satz zu beenden. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es solche Borderlinerinnen gibt. Finde ich extrem anstrengend. Und ist egal, vielleicht kennst du das auch selber, also selbst im sozialarbeiterisch-pädagogischen Kontext, da geht es ja ganz oft um Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Und etwas, was ich während des Studiums immer wieder gelernt habe, ist, mit Borderlinern arbeiten ist anstrengend. Wo ich mir denke so, vielen Dank, dass wir alle über einen Kamm geschert werden. Ich kann das prinzipiell nachvollziehen. Das ist anstrengend, wenn man ein gewisses Klientel vor sich hat, was auch sowieso problembehaftet ist, also soziale Probleme dann auch noch mit sich bringt und einfach Hilfe benötigt und selber noch nicht so ganz weiß, wohin mit sich. Ja, es ist anstrengend, aber es sind nicht alle Menschen gleich, egal ob Diagnose oder nicht. So.
Ja, definitiv. Und ich muss aus meiner Erfahrung eben sagen, also ist ja auch immer die Frage, welches Symptom ist so am stärksten ausgeprägt, was ist so im Vordergrund? Und tatsächlich, natürlich fordert uns Pädagogen das immer was ab, eben auch diesen Menschen zu helfen und für sie da zu sein. Das ist sehr energieraubend. Das wird manchmal auch vergessen, weil wir diesen Menschen ja natürlich so viel Energie geben. Und tatsächlich, wenn dieser Aufmerksamkeitsdrang stark ausgeprägt ist, muss ich auch sagen, finde ich das auch mit am anstrengendsten, weil man sie da tatsächlich mit am schwersten auch wieder rausholen kann. So, also aus den anderen Symptomen, ne, mit den Skills und so kann man relativ viel machen, aber mit diesem Aufmerksamkeitsding, weil wenn du mit ihnen redest, gibst du ihnen ja auch wieder Aufmerksamkeit, ne? Das ist halt einfach so ein Teufelskreislauf, aber
wie ja, begrenzen ist so das, der Punkt, ne?
Ja, haben das eben stimmt. Auch nicht alle, so.
Nee, um Gottes Willen, das haben absolut nicht alle. Und klar, man muss nicht alles bedienen und vor allem, wenn es einfach nicht hilfreich ist, ich begrenze dann auch stark und sage dann auch sowas wie, ja, okay, habe ich gehört, aber das Thema ist gerade ein anderes. So, du bist schon wieder sehr fokussiert. Und was mir sehr hilft, das war ein Satz, der in einem Sozialpsychiatrie-Seminar bei mir stattgefunden hat oder der gefallen ist von einem meiner Lieblingsdozenten. Der hatte uns das Störungsbild Schizophrenie erklärt. Kann ich mir zum Beispiel sehr, sehr schwer vorstellen, wie das sein muss. Und er sagt, naja, wenn die Realität, also literally verrückt ist, passieren halt Dinge, die für den Betroffenen oder die Betroffene immer Sinn ergeben. Jedes menschliche Handeln verfolgt irgendeinen Sinn. Das muss ich nicht verstehen. Aber die wenigsten Menschen machen Dinge aus bösem Willen heraus. Und das würde ich für BorderlinerInnen tatsächlich auch per se erstmal so unterschreiben. Gibt natürlich Arschlöcher überall. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber...
Ja, doch, das darfst du sagen. Das ist ja auch immer das Ding, das muss ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus. Intelligente Arschlöcher sind auch am schlimmsten. Mir sind dumme Arschlöcher manchmal lieber, weil die wissen nicht, dass sie so arschig sind, als die, die dann auch noch wirklich da intelligent hinterher schießen können, wo du so denkst, oh Gott, ja, danke.
Aber anstrengend sind sie alle.
Anstrengend sind sie alle, da hast du recht. Ich weiß nicht, Julia, ob das für dich Erklärung genug war, was Borderline ist, beziehungsweise sein kann.
Ja, wie gesagt, ich kannte es, aber ich kannte tatsächlich die, ich will jetzt nicht die andere Seite sagen, also ich kenne niemanden, der das hat, aber ich kannte eben die Seite, die von den Leuten, die mir dann gesagt haben, boah, die sind so manipulativ und eine Freundin von mir arbeitet auch im sozialen Bereich eben und sie arbeitet mit drei zusammen, also die aber alle drei zusammen wohnen und sie sagt, das ist die Hölle, die Küchenschere war weg und die stapeln das so hoch, sie meinte, das ist, also da bimmeln alle Telefone plötzlich, weil die Küchenschere weg ist und weil die sich alle halt immer weiter hochsteigern und dann schieben sie halt sich das so gegenseitig in die Schuhe und sie meinte, ja, wenn ich das machen würde, jedes Mal, wenn meine Küchenschere weg ist, ne, so, also ich kenne halt nur die Seite und deswegen fand ich es halt auch mal interessant zu wissen, okay, was gibt es da halt noch so für Bereiche, was ist das, was nicht anstrengend ist, das, was vielleicht einem auch nicht erzählt wird oder das, was man halt, ja, weiß ich nicht, was man halt nicht sagt, weil es in Anführungszeichen uninteressant ist oder uninteressant für den Gegenüber, weil man sich selbst vielleicht gerade nicht darüber aufregt. Und um das jetzt abzuschließen und wieder zurück zu dem eigentlichen Thema zu kommen, welche Symptome hattest du denn, wenn man so fragen darf? Also wie hast du das erfüllt, ohne es zu erfüllen?
Das ist total gut gefragt. Wie hast du es erfüllt, ohne es zu erfüllen? Ich habe tatsächlich Ausraster gehabt, zu Hause vor allem. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt in einer toxischen Beziehung mich befand. Klassischer Borderliner.
Ich wollte es gerade sagen, das ist total Klischee, also total der Klischee-Borderliner, eine toxische Beziehung. Total.
Ja, total. Also ich habe tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, mich mein Emotionshaushalt irgendwie beisammen zu halten. Depressionen waren sowieso schon immer ein Thema. Zu dem Zeitpunkt kam tatsächlich auch streckenweise selbstverletzendes Verhalten dazu. Ich möchte jetzt einfach mal meinen, das war es so im Groben. In den Einzelgesprächen thematisiert man natürlich noch so ein paar Dinge, ne? Und der Psychotherapeut, und ich hatte wirklich einen absolut großartigen Psychotherapeuten gehabt, der beste, den es gibt, möchte ich sagen. Das ist auch sehr borderline, ne? Sehr idealisieren. Entweder, das ist auch so ein Ding, muss ich Julia nochmal erzählen. Ich glaube, was alle tatsächlich gemein haben könnten, das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, ist, Menschen sehr stark zu idealisieren oder abzuwerten. Also je nachdem, wie der Mensch zu dir ist, ist es der Beste, der Tollste, der beste Psychotherapeut ever. Oder es ist halt ein Arschloch. Ich habe ihn nie als Arschloch sehen können, weil er einfach großartig ist. Naja, auf jeden Fall machen die sich ja ein Gesamtbild von dir und fragen dann auch gerne mal tückische Sachen und irgendwann steht dann fest, ja, das können nur Borderliner sein. Aber wenn du mit einer Borderline-Brille auf die Menschen guckst, es wundert mich nicht, dass viele Autistinnen oder Frauen, gerade Frauen, weil wir einfach in der Forschung nicht so richtig stattfinden und Autismus generell noch ein sehr junges Phänomen in der Forschung ist. Erst seit den 90ern wird alles, also nein, anders, ist man sich mehr oder weniger sicher, dass es mehr als nur frühkindlichen Autismus gibt. So. Und Frauen sind dann nochmal ganz anders unterwegs.
Ja, auch bei ADHS, ne, wo du das vorhin schon sagtest, dass diese drei gerne vermischt werden oder falsch diagnostiziert werden. Da ist man ja mittlerweile auch so weit, dass man weiß, dass ADHS bei Frauen ganz anders ist als der klassische ADHS-Junge, den man immer so vor Augen hat. Und das ja dann auch noch damit reinspielt, ja.
Ja, und genau das ist letztlich auch so das Problem, ne? Du guckst dir eigentlich ein autistisches Mädchen an oder eine autistische junge Frau mit der Borderline-Brille. Und nach außen hin können die Schnittmenge, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig formuliert beim Thema Borderline, aber die Schnittmenge zwischen Borderlinerin, Autistinnen, es tut mir leid, und vielleicht auch ADHSlerinnen, da bin ich nicht so firm drin, ist tatsächlich sehr groß. Und ich habe festgestellt, dass die Motivation aber eine andere ist. Also wenn Borderlinerinnen sich selbst verletzen, ist meistens die Motivation eine andere als bei Autistinnen. Es ist immer ein Gefühl von Druck, der muss jetzt irgendwie weg. Aber aufgrund der hohen Schnittmenge wundert es mich tatsächlich nicht, dass da so viel Schmuh letztlich passiert. Gerade auch, weil man bei Autismus noch gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung geht die Reise eigentlich.
Ja, und du hast gesagt, du bist dann darauf aufmerksam geworden durch eine Dokumentation, die du gesehen hast. Und was hast du dann gemacht? Bist du dann zu deinem Therapeuten und hast gesagt, ich glaube, sie haben mich falsch diagnostiziert? Oder wie lief das dann ab?
Ja, und was war das vielleicht für eine Dokumentation? Ne? Vielleicht auch in, also
ja, total.
Warum, was hat dich in der Dokumentation dazu gebracht, zu sagen, okay, stopp, da muss man vielleicht nochmal nachhaken?
Nochmal schauen, wenn das interessant ist, dass ich die nochmal wiederfinde. Es war ein Zufall, weil ich gerne Dokumentationen gucke. Und diese Frau in der Dokumentation hat meine Geschichte erzählt. Und ich dachte, das kann auch nicht wahr sein. Moment mal, wie jetzt Borderline falsch diagnostiziert. Und es sind halt einfach so gewisse Phänomene, die ich mir nie erklären konnte, die bei mir aber tagtäglich ja letztlich Probleme sind, wie dieses stetige, völlig reizüberflutet sein. Geräusche, ich könnte abtillen bei Geräuschen, lichtempfindlich bin ich und so weiter und so fort. Sie hat halt viele Dinge beschrieben, die ich so gut nachvollziehen konnte und ich dachte, aha, das ist ja spannend, das geht gar nicht jedem so, ist ja interessant, da gibt es einen Namen für, aha. Und ich bin bei Facebook in einem Psychologieforum und habe da einfach mal ein bisschen rumgelesen und ein paar Fragen gestellt und da ist jemand auf mich aufmerksam geworden. Der möchte ich auch ganz herzlich dafür danken, Chris heißt sie. Die hat auch so ein Radar für Autisten und sagte so, du Mäuschen, du musst in die Autismusgruppe beziehungsweise in die Asperger-Gruppe. Die hat da ganz viele Gruppen, Selbsthilfegruppen irgendwie erstellt, selber diagnostizierte Asperger-Autistin. Und hat mich, sagen wir, etwas arg überredet, dieser Gruppe beizutreten, einfach mal mich zu informieren. Das habe ich gemacht. Ich habe ganz viel gelesen, ich habe ganz viel gefragt und habe gestern erst wieder so einen Aha-Moment gehabt. Weil ich einfach mich verstanden fühle tatsächlich. Es sind so viele Phänomene, die ich mir nicht erklären konnte und die mich gestört oder behindert letztlich haben. Zum Thema, ob ich zum Psychiater oder Psychotherapeuten gegangen bin. Also mit meinem Psychotherapeuten von früher habe ich sporadisch Kontakt. Ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass die sich geirrt haben. Ich habe ihm ein bisschen was beschrieben und er sagte, ja, das kann durchaus sein. Gerade weil sie eben halt eine Spezialklinik sind und mit der Borderline-Brille drauf gucken. Er sagte, sie haben noch nie ins Raster gepasst, aber nichts haben sie auch nicht. Okay, vielen Dank, dass ich einen an der Waffel habe. Das ist ja nun jetzt hinlänglich bekannt. Das war schon mal so der erste Punkt, wo ich dachte, okay, wenn selbst mein Psychotherapeut so ehrlich sein kann und mir sagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin dann zu meinem Psychiater gewackelt, habe ihm meinen Verdacht erzählt. Er hat mir eine halbe Stunde lang Fragen gestellt und sagte, jo, Frau so und so. Das klingt schon sehr danach, auch wenn Sie offensichtlich sehr gut gelernt haben, gewisse Dinge zu maskieren. Das ist ja gerade so ein Problem bei autistischen Frauen. Die haben sehr gut gelernt zu maskieren. Naja, auf jeden Fall, die Diagnose steht noch aus, weil die Warteliste einfach ellenlang ist, aber ich bin dabei, ich bin dran.
Ja. Auch super, dass du schon, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was für ein Autismus, ich weiß gar nicht, ob das dann immer Syndrom heißt oder welche
Autismus-Spektrumstörung.
Genau, und welche davon es denn ist, weil du hattest ja vorhin schon frühkindlichen Autismus erwähnt und der unterscheidet sich ja sehr krass von den gängigen, also von den nicht so krassen Autismusformen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also frühkindlichen Autismus kann man den Menschen ansehen, die anderen Autismusformen nicht so.
Das sehe ich also nicht so.
Zumindest bei denen, die ich schon mal, also ich habe mal während des Studiums bei einem 13-jährigen Jungen mit frühkindlichem Autismus die Betreuung gemacht für 2 Tage. Danach habe ich gesagt, also bei aller Liebe für den Jungen, aber ich bin ihm körperlich einfach total unterlegen, weil er einfach mit seinen 13 Jahren seine Kraft da gar nicht einschätzen konnte, weil er tatsächlich auf dem Stand, ich glaube, eines 4-Jährigen war vom geistigen Zustand her. Und das war dann auch tatsächlich echt schwierig. Du hast aber gesagt, du hast das Asperger-Syndrom, heißt das dann aber, oder?
Weiß ich nicht.
Weißt du noch nicht.
Weiß ich nicht. Es gibt ja, man spricht ja heutzutage, Gott sei Dank, ja von einem Spektrum. Das heißt ja nicht mehr Autismus. Und ich glaube auch der frühkindliche Autismus, ich bin nicht sicher, ob man den davon abgrenzen kann, weil letztlich ist man sich mittlerweile einig, Autismus wird nicht durch Impfen irgendwie oder durch irgendwelche im Leben stattgefundenen Dinge ausgelöst, sondern es ist angeboren. So. Ob man das dem Kind direkt anmerkt, ist ja auch immer eine Frage, wie fit und wie beobachtet, also nein, anders, wie fit sind die pädagogischen Kräfte, kriegen die Eltern tatsächlich so viel mit? Und so weiter und so fort. Also gerade Mädchen laufen ja sehr oft unter dem Radar durch. Und warum ich das so wichtig finde, dass das Autismus-Spektrum-Störung heißt und nicht nur Autismus. Du kannst ja letztlich, mein Freund zum Beispiel, ist kein Autist. Aber der hat, wie ich finde, viele autistische Züge. Ich muss dann immer sehr lachen und versuche dann irgendwie, oder ich huste dann einen Autist irgendwie, um ein bisschen zu foppen. Das kann durchaus aber sein, dass er sich, wenn wir von einem Spektrum sprechen, sehr am Anfang eines Spektrums stehen könnte, einfach weil er gewisse Eigenheiten hat. Vor allem Eigenheiten im Denken. Das ist ja gerade so das Kernmerkmal. Autisten nehmen anders wahr. Und das heißt immer wieder, autistische Menschen wären nicht in der Lage, Freundschaften einzugehen oder können keinen Augenkontakt halten. Fällt mir übrigens auch schwer, aber kann man alles lernen. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren.
Ja, aber wie du schon sagst, also ich habe das auch gelernt, dass das quasi wie so eine Parabel ist. Also ganz wenige Menschen haben gar keine autistischen Züge, ganz wenige Menschen haben zu 100% autistische Züge und die meisten sind da irgendwo in der Mitte mit dem ganzen Spektrum. In meiner letzten Stelle mussten auch immer alle lachen, weil ich auch tatsächlich ein Mensch bin. Ich mag es gerne, wenn alles gerade und symmetrisch ist. So. Und in diesem Zusammenhang sage ich immer, dann ist der kleine Autist in meinem Kopf, der mit dem Hammer gegen die Stirn klöppelt und sagt, das muss jetzt aber parallel liegen, das geht nicht, dass das durcheinander ist. Und das ist es einfach, ne, dass jeder von uns da ja, so Züge hat.
Absolut, also ich glaube, man muss sich da auch nichts vormachen, jeder hat irgendwie so kleine Eigenheiten, die immer so ein bisschen autistisch wirken, aber schwierig ist natürlich, dass die Gesellschaft per se irgendwie immer das Bild eines Sheldon Coopers zum Beispiel im Kopf hat. Oder Rain Man, ich weiß nicht, ob der auch, ich glaube, der war auch Autist in dem Film. Extrem schwierig und genau deswegen sind selbst Fachleute, die zwar keine Autismus-Spezialisten sind, aber dennoch Psychiater, Psychotherapeuten, wie auch immer, gucken dich an von oben nach unten und sagen so, nee, sie können kein Autist sein oder keine Autistin sein, sie können mir ja in die Augen gucken.
Nein. Ich muss aber auch sagen, ein Sheldon Cooper, in diese Filmfigur haben sie auch so viele psychische und emotional-soziale Störungen reingepackt. Also das ist ja ein halbes Fachlexikon der Psychologie, was dieser Mensch alles verkörpert. Das ist ja nicht nur Autist und hochintelligent, nein, wie heißt das? Also hochbegabt und so weiter, sondern da ist ja ganz viel drin.
Obwohl ich tatsächlich, wenn man das jetzt nur durch die Autismusbrille sehen würde, Autismus kommt ja auch gerne mit einem Arsch voll Komorbiditäten daher. Also für mich ist Sheldon Cooper tatsächlich so der Paradebeispiel Autist, aber daran kannst du die Menschen nicht messen. Ne? So nicht jeder Autist steht auf Züge, das ist ja etwas, was viel nachgesagt wird. Ne? Autisten stehen auf mechanische Teile irgendwie. Nee, ist nicht so.
Ist echt nicht so. Meistens ist es nur eine Inselbegabung, die dann da ist. Ne? Dass es ein Themenfeld einfach ist, wo man sehr interessiert und sehr intelligent drin ist. Also, aber das ist ja auch, ne, wenn wir wieder von der Parabel ausgehen, ist das ja auch wieder ein weites Spektrum. Und auch da ist ja jeder Mensch individuell.
Ja, und nicht jeder Mensch im Spektrum hat eine Inselbegabung. Nicht jeder ist hochintelligent. Es gibt ja natürlich auch die Menschen, die wie dein Klient zum Beispiel, der 12-Jährige oder 13-Jährige, man geht ja letztlich in der Diagnostik auch vom Hilfebedarf aus. Ne? Wie viel Hilfe braucht dieser Mensch? Ich brauche ganz wenig Hilfe. Mir reicht es, dass mein Partner weiß, dass ich beim Einkaufen irgendwann einfach dicht mache und nicht mehr kann. Das passiert tatsächlich, das ist beschissen. Und dann eben halt solche, die nicht richtig sprechen können, die auf dem Stand eines 4-Jährigen sind und so weiter und so fort. Also kennst du einen Autisten, egal wo im Spektrum derjenige sich befindet.
Ja, das stimmt.
Stimmt. Ja, tatsächlich muss ich bei Autismus immer an einen ganz bestimmten Film denken, weil mir der Film irgendwie gezeigt hat, dass Autismus was ganz anderes ist als das, was ich am Anfang dachte. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, der heißt Das Leuchten der Stille. Und da geht es halt um ein Liebespaar und wie das ganze Gesülze da so ist. Ne?
Ist der mit Zac Efron? Der Nicholas Spark Film mit Zac Efron?
Also es ist der Nicholas Spark Film, aber nicht mit Zac Efron. Okay. Zac Efron ist ein anderer.
Okay. Aber Nicholas Sparks war richtig.
Genau, Nicholas Sparks war richtig. Da geht es halt auch um ein Liebespaar, die sich dann finden und lieben und sowas. Und irgendwann stellt sie dann fest, dass sein Vater ein Autist ist. Also der steht so total auf Münzen und sammelt die. Und da hat es bei Katharina Klick gemacht, oder?
Ja, weil ich jetzt weiß, wer der Hauptdarsteller ist.
Ja, ja.
Channing Tatum, ne?
Ja.
Ist das nicht mit Channing Tatum?
Ja, ist es sogar. Ist es. Aber der Gesichtsausdruck von Katharina, also.
Der kommt bestimmt in den Teaser.
Jetzt ja.
Ja, es gibt bei mir nicht viele Schauspieler, die optisch tatsächlich was reißen können, weil ich nicht so optische Schemata habe, nach denen ich Männer attraktiv finde. Aber Channing Tatum finde ich schon sehr attraktiv.
Oh. Das tut mir leid, aber das kann ich nicht nachvollziehen.
Also ich finde so, ab Hals ist er okay. Darüber finde ich ihn so, naja.
Ja, kann er gut.
Ja, das stimmt. Da ist mir bei Zac Efron irgendwie, naja. Ist ja auch egal, das ist ja, oh Gott.
Okay, da sind wir uns einig, dass Zac Efron gar nicht geht. Okay.
Ja, aber auch Channing Tatum nicht, es tut mir leid, aber die können ihr mir beide nackig auf den Bauch binden, da passiert nichts.
Ja, dann bist du wahrscheinlich so ein Wikinger-Typ.
Nee, okay. Gar nicht.
Ja, dann weiß ich auch nicht. Also, dann kann man dir nicht mehr helfen. Tut mir leid. Also.
Dann sag doch mal, das möchte ich jetzt wissen, einen Schauspieler, den du attraktiv findest, Mella. Das möchte ich jetzt wissen.
Weniger optisch, aber der Charakter, auch wenn es ein absolutes Arschloch ist, aber Dr. Cox von Scrubs. Nee? Okay. Johnny Depp in Fluch der Karibik? Okay.
Ja. Ein bisschen schwul, aber ich mag es. Also,
steht ihm aber.
Ja, finde ich auch. Also ich mag auch das. Mag das ein bisschen schwul. Das hat so ein bisschen Würze.
Hier, wie heißt denn der? Gerard Butler.
Ja, doch, also da kann ich auch zustimmen, doch.
Das sagt mir gerade nichts, aber das ist
Depp bzw. Jack Sparrow nicht so, weil ich mir denke, wenn er sich, also er könnte mir dann immer den Eyeliner malen, weil ich das nicht kann und er kann das dann ja wahrscheinlich, aber.
Ja, das ist ja doch. Das ist ja das, was ich meine, das ist dieses ein Stück, ein bisschen spicy, so ein bisschen, man malt sich gegenseitig die Eyeliner, das ist so eine ganz andere Ebene, die man dann hat, glaube ich.
Kannst du mir bitte den Eyeliner geben?
Ja, Moment. Nein, das, es geht ja nicht um Geben. Man, wenn man so ganz betrunken sagt, so, ja, nee. So, naja, aber mal zurück davon, also genau, es geht um den Film mit Channing Tatum und da ist es, da bin ich, glaube ich, das erste Mal so richtig drauf aufmerksam geworden, weil, also mir selbst wäre das nie in den Sinn gekommen, so, ne? Ich war halt so, ja, das ist halt ein Mensch, der sich für Münzen interessiert, so. Was soll's? Und irgendwann, als sie das dann halt gesagt und da eigentlich auch, finde ich, recht gut oder schön für mich erklärt hat, habe ich mir gedacht, ach so, das ist es. Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Warum? Weil man halt dieses krasse Bild im Kopf hat, ne? Und das ist es halt am Ende nicht. Und das finde ich ist auch wichtig, dass es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mehr gezeigt wird, irgendwie mehr dargestellt wird, weil es sagt ja auch schon vieles aus, dass es nur der einzige Film ist, wo ich gerade dran denken muss, abgesehen von Sheldon Cooper. Aber Sheldon Cooper ist nochmal, finde ich, eine ganz andere Sache. Aber ja, weiß ja nicht, es fehlt mir ein bisschen. Also die Erklärung fehlt mir ein bisschen. Und dann vielleicht halt wirklich auch die Erklärung, ich weiß jetzt nicht, was genau ist der Unterschied zwischen Mann und Frau? Also warum ist es und was ist es? Warum weiß man wahrscheinlich nicht. Aber wo sind mögliche Unterschiede und wie kann man sich gegenseitig auf sowas sensibilisieren und eben nicht Menschen in Schubladen stecken?
Warum Frauen da ein bisschen anders zu bewerten sind. Also sagen wir, das, was du über Autismus lesen kannst, in vielfältiger Form, weil wir haben ja gelernt, nicht alle sind gleich und kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten. Geht aber die Forschung, oder nein, anders, in der Forschung finden leider nur Männer statt. So, das heißt, alles, was du in Manuals findest oder in Broschüren, in Selbsthilfe, Geschichten und so weiter, ist auf den männlichen Autisten, auf den männlichen Autisten quasi zugeschnitten. Frauen, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da sind die Soziologen auch noch tatsächlich am Forschen. Frauen sind anpassungsfähiger. Das heißt, sie gucken, es ist jetzt sehr verallgemeinert, ne? Ich erhebe auch nicht den Anspruch irgendwie und ich hoffe, dass mir weder Borderliner noch Autisten aufs Dach steigen.
Deswegen heißt unser Podcast ja Sicht der Dinge. Wir wissen, das ist deine Sicht und deine Erfahrung und das, was du darüber zu sagen weißt. Genau, das ist alles gut.
Ich bin auch noch neu im Thema, muss ich dazu sagen. Ich habe ja dieses Autisten-Ding erst seit ein paar Monaten irgendwie im Fokus. Man möge mir das nachsehen. Jedenfalls ist etwas, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass Frauen einfach besser darin sind oder geübter darin sind, sich anzupassen. Das mag vielleicht an den Geschlechterrollen liegen, die man Mädchen und Jungen oder Frauen und Männern so zuschreibt. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, wir maskieren ganz viel. Also maskieren heißt, keine Ahnung, soziales Gefüge finde ich sowieso immer schon schwierig, mag ich nicht. Heißt nicht, dass ich Menschen nicht mag, aber es erfordert einfach viel zu viel Energie, irgendwie auf alles zu achten. Es nervt mich und es überreizt mich. Ich habe aber gelernt, mich insofern anzupassen, dass man mir nicht anmerkt, wie unwohl ich mich fühle. Ein klassisches Beispiel, da hatte ich neulich erst mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Ich studiere jetzt seit 2 Jahren so und seit eh und je fällt es mir schwer, vor meinen Kommilitonen zu sprechen. Referate halten geht nicht, Präsentation halten geht nicht. Und wenn ich etwas vorlesen muss oder etwas zu sagen habe und mein Vorteil ist, dass ich die Klappe nicht halten kann. Das heißt, ich bin also ständig in Übung. Nichtsdestotrotz habe ich extreme somatische Beschwerden. Also ich fange an zu schwitzen, ich habe Herzrasen, ich zittere und ich habe den Eindruck, und ich kenne ja meine Stimme, ich weiß, wie ich spreche, meine Stimme ist zitterig. Das merken mir meine Kommilitonen nicht an. Selbst meine beste Freundin und Kommilitonin, die immer neben mir sitzt, merkt es mir nicht an. Und ich habe ihr irgendwann gezeigt, wie sehr ich zittere. Sie war extrem erstaunt und erschrocken. Und ich glaube, oder anders, als ich mit meiner Therapeutin darüber gesprochen habe, sagte sie, ja gut, dann mag das vielleicht tatsächlich einfach eine Symptomatik sein, weil soziales Gefüge quasi, sie sind in einer für sie sehr unkomfortablen Situation, alles ist laut, alles klirrt und irgendwie sind sie sowieso überfordert und dann müssen sie sich noch überwinden, irgendwie was zu sagen. Was vermutlich auch der Grund ist, warum ich das nicht in den Griff kriege, weil das etwas in meinem Gehirn ist, was ich nicht verarbeiten kann und nichts etwas, was Übung erfordert, weil ich übe das. Jeden fucking Tag übe ich das. Und es wird nicht besser. Und ich glaube, das ist auch so die Schwierigkeit, gerade bei autistischen Frauen, dass vorzugsweise nicht die Autistin in ihr gesehen werden, sondern irgendwelche Komorbiditäten, Soziophobie, Essstörungen, auch so ein Thema. Viele Autisten haben einfach ein Problem mit Konsistenz oder mit Veränderungen generell. Also die essen auch dann immer nur dasselbe und sind da sehr schwierig, häufig. Solche Geschichten halt. Das unterscheidet Mädchen und Frauen häufiger von Männern. Männer sind da klischeehafter, einfach weil es für sie auch wirklich Beschreibungen gibt. Das ist, wie gesagt, noch ein sehr junges Phänomen, gerade hierzulande. Das muss einfach noch sehr viel besser erforscht werden, bis man da, glaube ich, genaue Aussagen zu treffen kann, warum sich das so extrem unterscheidet.
Ja, auch generell in der medizinischen Forschung, ne? Also da ist tatsächlich das nicht das Einzige, wo, also ich meine, das mittlerweile, da weiß man, Herzinfarkt ist irgendwie bei Frauen und Männern unterschiedlich. Soweit ist es im allgemeinen Wissen irgendwie angekommen. Aber dass das ja wirklich alles betrifft, mal abgesehen, unsere Zuhörer wissen das schon, der BMI ist eins meiner Lieblingsthemen bei medizinischen Missgeschichten und mal abgesehen davon, dass der BMI nicht wissenschaftlich erforscht und hinterlegt ist, ist er auch tatsächlich nur anhand von Männern bestimmt worden durch die Pharmaindustrie und das weiß man ja auch, dass Männer und Frauen einfach einen unterschiedlich hohen Anteil an Muskelmasse und Fettgewebe haben, das anders verteilt ist, dass das sozusagen auch bei verschiedenen Ethnien unterschiedlich ist, einfach weil der Stoffwechsel teilweise unterschiedlich funktioniert und dass man das eben gar nicht über einen Kamm scheren kann. Und das ist eben mit allen Erkrankungen so. Und da müsste es viel größere, flächendeckendere Studien geben mit den verschiedenen Altersstufen, verschiedene Geschlechter, verschiedene Ethnien, um das einfach alles ausschließen zu können, weil das alles viel komplexer ist, als man das so denken mag, ne? Also auch da werfe ich auch mal wieder eine meiner, ich weiß gar nicht, was sie ist, ob sie Soziologin ist, Vera Birkenbiel, die ist einfach das, so eine faszinierende Frau, die auch mal das Ganze, was eigentlich Geschlechter sind. Und ja, phänotypisch gibt es zwei Geschlechter, genetisch gibt es aber, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, 8 oder 10 oder so, wenn man das wirklich so extrem auseinanderklamüsert und dass es da eben extreme Unterschiede gibt. Und da fällt mir auch eine Sache ein, die ich durch sie gelernt habe. Es ist tatsächlich so, dass Jungs im Mutterleib sich wesentlich mehr bewegen als Mädchen. Und dass es aber so ist, durch die Bewegung wird Muskelmasse aufgebaut. Und wenn geschlafen wird, sich ausgeruht wird, reift das Gehirn. Das heißt, dadurch, dass Jungs sich mehr bewegen, weil sie ja mehr Muskelmasse aufbauen müssen, körperlich, ist es so, dass sie weniger im Mutterleib kognitiv reifen, so doof wie das klingt, und Mädchen eben mehr. Das heißt, da ist schon ein grundlegender Unterschied und das kann ja natürlich, weil dann das Gehirn ganz anders aufgebaut ist, kann ich mir schon vorstellen, dass auch gerade bei den psychischen Erkrankungen da eben schon ein Knackpunkt liegt, ne? Dass das eben komplett unterschiedlich sich entwickelt hat. Und ja, da ein Plädoyer dafür, dass man das viel differenzierter auch erforschen muss, so.
Ja, gerade vielleicht auch, wo du das mit dem Gehirn ansprichst. Ich meine, es ist ja bekannt, männliche und weibliche Gehirne sind unterschiedlich in Größe und letztlich auch ein bisschen in der Form. Also weibliche Gehirne haben einfach mehr Hirnfurchen. So, wir denken literally mehr um die Ecke. Generell.
Ja. Schönes Bild.
Ist ja letztlich so. Etwas, was vielen Autisten tatsächlich schwerfällt, ist Sarkasmus, Ironie und bildliche Sprache. Also ich habe das, glaube ich, ganz gut gelernt. Nur Ironie und Sarkasmus ist manchmal ein bisschen schwierig. Nur so als kleine Side-Note. Aber ich kann mir vorstellen, dass du da durchaus einen Punkt hast. Also dadurch, dass die Gehirne anders aufgebaut sind. Und Autismus ist ja letztlich ein, also man spricht von neurotypischen Menschen, also Nicht-Autisten und neurodiversen Menschen. Dazu gehören auch nicht nur Autisten, sondern auch ADHSler und so weiter und so fort. Also etwas, was ein bisschen von der Norm abweicht, in welcher Form auch immer, ist dann neurodivers. Und ich kann mir vorstellen, dass Frauen da auch aufgrund ihrer Hirnstruktur einfach anders anders sind, auch als Autistin, als Autisten generell.
Was mir jetzt gerade so als Frage im Kopf schwebt, das muss ich jetzt einmal loswerden. Manchmal habe ich so eine ganz merkwürdigen um die Ecke Denker, wo der dann doch noch eine Lücke findet und die dann fragen.
Ist ja dann gut zum Thema.
Gute Überleitung.
Ganz genau. Wie geht's dir denn jetzt so hier bei uns im Podcast, wenn du sagst, es ist für dich schwierig, vor Menschen zu sprechen? Ist es denn jetzt in dem Rahmen okay oder fällt dir das auch schwer? Hat dich das Überwindung gekostet? Ich weiß ja, dass du im Vorfeld zum Beispiel auch mehr Fragen gestellt hast als einige andere Leute, die zu uns kommen, aber woran das jetzt liegt, ne? Vielleicht hast du einfach mehr Interesse oder die anderen lassen mehr auf sich zukommen oder wie auch immer. Wie geht's dir denn jetzt hier so bei uns?
Also ich frage tatsächlich ganz viel vorab und habe mich da schon zusammengerissen, nicht alles zu erfahren, weil das etwas ist, was mir wirklich sehr schwer fällt, neue Sachen, neue Umgebungen. Also angenommen, ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch, dann ist ja das Vorstellungsgespräch an sich schon schwierig, aber wenn das jetzt nicht vor meiner Tür ist oder so und ich nicht ganz genau weiß, wo es ist, muss ich per Google Maps erstmal gucken, wo es ist, muss den Weg nachverfolgen. Bestenfalls fahre ich da mal vorbei, um mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Das ist letztlich das Gleiche. Ich frage ganz viel um einigermaßen zu wissen, was da auf mich zukommt. Ich habe mich nicht überwinden müssen. Ich habe dich ja auch angeschrieben, weil ich da weil ich das Thema eigentlich ganz wichtig finde, letztlich für andere, denen es vielleicht auch so geht wie mir. Und ihr seid zwei Leute. So. Und das ist jetzt zwar jetzt schon ein bisschen her, durch die Corona-Pandemie bedingt, aber es ist mir jetzt nicht fremd, Interviews zu geben. Ich bin Musikerin. Ich kenne das also schon, auch wenn es, wie gesagt, schon lange her ist, aber wie es mir jetzt gerade geht, ich merke, ich kriege Kopfschmerzen tatsächlich. Das sind gerne so Vorboten für, jetzt musst du ein bisschen aufpassen.
Weil du dich wahrscheinlich sehr konzentrierst auf die Situation. Ist das so? Also ich kenne das von anderen Erkrankungen, beispielsweise Demenz im Anfangsstadium, wo sich die Menschen eben in bestimmten Situationen sehr konzentrieren, dass es eben nicht auffällt, dass sie mit der Situation zurechtkommen und dann eben danach aber eben sehr angestrengt und sehr erschöpft sind, einfach weil sie sich in der Situation so, ich nenne es jetzt mal, zusammengerissen haben, wobei ich das Wort sehr doof finde, weil es irgendwie das nicht ganz fasst, aber mir fällt gerade kein besseres ein.
Ich verstehe, was du meinst, oder ich meine zu verstehen, was du meinst. Ich finde das schwer abzugrenzen, weil ich auch noch nicht so lange damit beschäftigt bin, mich derartig selber zu beobachten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich mich jetzt sehr stark drauf konzentriere. Aber wenn ich davon ausgehe, dass ich einfach einen fehlenden Reizfilter habe, also es prasselt ja alles auf mich ein, ich habe es hier sehr reizarm, Gott sei Dank gerade. Aber ich konzentriere mich schon darauf, dass ich vorsichtig formuliere, weil ich mich das selber immer nervt, wenn über Erkrankung gesprochen wird, dass das so verallgemeinernd klingt. Das finde ich immer sehr schwierig und das möchte ich nicht. Das mag ich selber auch nicht. Soziale Interaktion, egal ob das mit einer Person ist, also wenn meine beste Freundin hier war, dann weiß ich, geht es mir abends dreckig. Das ist so. Sie ist auch einfach ein sehr lauter, anstrengender Mensch. Ich habe sie total gerne, aber es ist einfach anstrengend für mich. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch hier jetzt. Also das liegt nicht an euch persönlich, es ist einfach, keine Ahnung, ich will mich hinlegen, ich will schlafen.
Die Situation. Das ist ja ein guter Punkt, weil zeitlich, wenn ich auf die Uhr gucke, neigen wir uns auch tatsächlich schon wieder dem Ende zu. Und jetzt wäre die Frage, ob Julia noch eine Frage hat. Ich habe tatsächlich keine, die ich im Kopf habe. Julia schüttelt auch den Kopf. Und dann, Mella, dürftest du noch sozusagen das thematische Ende formulieren, wenn du das Gefühl hast, wir haben irgendetwas nicht gesagt oder du hast das Gefühl, du möchtest gerne einen Tipp geben oder sozusagen die abschließenden Worte für das Thema. Die liegen bei dir.
Ich würde mich freuen, wenn das Thema Autismus-Spektrum-Störung nicht nur in der Forschung, sondern auch generell mehr Anklang finden würde, also mehr Interesse in den Menschen hervorrufen würde. Das geht nur mit jeder anderen Störung auch so. Wir wissen einfach viel zu wenig über Wehwehchen, die der Mensch so haben kann. Und wenn sich da jemand wirklich für interessiert, dann würde ich empfehlen, immer Erfahrungsberichte zu lesen. Gerade Frauen sollten gerne bestenfalls Erfahrungsberichte von Frauen lesen, weil es einfach was anderes ist. Ja. Und nicht locker lassen, wenn sie sich im Spektrum glauben. Viele Menschen glauben, sie seien Spezialisten, sind sie aber nicht.
Das ist ein gutes Schlusswort, muss ich sagen. Sehr schön. Dann leiten wir unsere Lieblingsfragenkategorie, die Quatschfrage, ein. Und da musst du ja ihren Block rausholen.
Darauf habe ich mich vorbereitet.
Jetzt sind wir gespannt. Man muss dazu sagen, Julias Quatschfragen sind immer ein bisschen fancier als meine.
Ach, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Willst du anfangen? Ich muss
Soll ich anfangen? Okay. Okay, du musst noch überlegen, welche du nimmst. Also, meine Quatschfrage wäre, was ist das Lustigste, in Anführungsstrichen, aus der Kategorie unnützes Wissen, das du kennst oder weißt?
Man kann auf Agaroseplatten im Humanmedizinlabor kann man aus Scheiße Blümchen machen.
Wie cool ist das denn?
Guck mal auf Instagram oder bei Google, also Blümchen jetzt keine echten Blumen, aber Gemälde tatsächlich. Hashtag AgarArt oder so. Da gibt es wirklich super fancy Gemälde aus Patientenproben gemacht.
Sowas liebe ich ja, ne? Ich bin da tatsächlich ein ganz, also nein, nicht jetzt mit der Scheiße-Kunst, sondern eher so grundsätzlich so unnützes Wissen, was eigentlich überhaupt keinen Mehrwert in irgendeiner Art und Form Art und Weise hat, aber total lustig ist. Julia, was wüsstest du denn zum Thema
Unnützes? Ich hatte früher mal so ein Buch mit unnützem Wissen, weil ich unnützes Wissen so cool finde. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mir fällt gerade absolut nichts ein.
Ja, es gab tatsächlich mal eine Zeit lang, ich glaube, es war das Neo-Magazin, die immer so ein kleines Heftchen und mit so 50 Allgemeinwissen-Geschichten, die man irgendwie nicht braucht, hat. Wenn Julia keins hat, hätte ich tatsächlich zwei. Unnützes Allgemeinwissen Nummer eins. Bis 2018 gab es in Hessen noch die Todesstrafe, die nur nicht ausgeführt wurde, weil im Bundesgesetz Todesstrafe abgeschafft ist und das da drüber steht. Man hätte aber theoretisch bis 2018 in Hessen wegen Diebstahl noch exekutiert werden können.
Wow.
Und an unnützes Allgemeinwissen Nummer zwei, Faultiere können ihren Kreislauf so weit runterfahren, dass sie aus Versehen sterben.
Und das wusste ich sogar.
Das wusste ich auch.
Traurig.
Und mir ist was eingefallen. Und zwar ein Tipp für alle, wirklich für alle in dieser Corona-Zeit, die Langeweile haben und ein bisschen was zu lachen brauchen. Googelt bitte, wirklich bitte, unnütze Gesetze. Es gibt Städte in Amerika, wo man unter Wasser nicht pfeifen darf.
Du darfst auch in, wo war denn das? War das in Texas? Sind da überhaupt Kängurus? Man verzeiht mir meine Dummheit, aber es gibt ein Gesetz, nachdem du einen Känguru nicht mit Bier abfüllen darfst.
Okay. Es gibt auch irgendwo so ein Gesetz, dass man vom Kamel aus nicht angeln darf.
Total
ich frage mich ja dann immer, was war die Situation, dass jemand dachte, man genau muss die. Dafür ein Gesetz entwickeln.
Ja, da denke ich, also. Nee, also in der USA gibt es wirklich ein Dutzend von solchen Gesetzen, wo ich mir dachte, so, also ich kann auch wirklich, kann, weiß nicht, man kann mich an die Folterbank setzen, ich kann nicht sagen, in welchem Stadt was ist, aber das mit diesem Unterwasserpfeifen, da dachte ich mir so.
Warum eigentlich
nicht?
Vielleicht weiß ich so oft,
warum. Also, ja. Schade, schade einfach, ne? Also,
ja, aber es gab ja auch eine Zeit lang, da war Pfeifen und Lachen ja an sich auch nicht erlaubt oder verboten oder verpönt, weil man dabei so eine Fratze zieht und das als unsittlich angesehen wurde. Und wenn dann die Leute gedacht haben, ich kann ja einfach unter Wasser pfeifen oder lachen, und dann haben die gesagt, nee, da auch nicht, bitte.
Das ist aber sehr begrüßenswert, dass das verboten ist. Ich hasse Pfeifen. Ich hasse es, wenn jemand pfeift, da kriege ich Abtillen.
Ab in die USA und unter Wasser.
Das zum Thema Hashtag Sheldon Cooper, hast du das nicht auch?
Also ja, aber es ist tatsächlich auch nur nochmal, um die Brücke zu schlagen zum Autismus, etwas, was sehr viele gemeinsam haben, ist dieser sensorische fehlende Reizfilter. Und wenn jemand pfeift, das ist so eine Frequenz, da könnte ich direkt
Genau, für unsere Podcast-Hörer, die das nicht gesehen haben, ihr hättet dann eins auf die Nase bekommen, um das ihr freundlich zu
ausgelesen quasi.
Witzigerweise geht es mir auch so, aber das hat einen anderen Hintergrund, und zwar, weil meine Mutter früher, oder ich weiß gar nicht, ob es meine Mutter war, wahrscheinlich hat meine Mutter das irgendwie immer auch nachgeplappert, ne, so irgendwie familientraditionmäßig, immer gesagt hatte, nie im Haus pfeifen, dann kommen Ratten. Und seitdem, ihr glaubt nicht, ich hasse es. Und ich habe einen Hund und einen Freund. Und ich hasse es. Wirklich doll.
Aber das ist auch wieder krass, so dieses Ding, ne, was so Sätze aus der Kindheit, die dann mal eben so nebenbei gesagt wurden, auslösen. Ne? Dass du deswegen pfeifen nicht magst. Das finde ich auch schon wieder krass. Aber, by the way, wir pfeifen nicht, aber du darfst jetzt deine Quatschfrage stellen, Julia.
Ja, meine Quatschfrage. Und wir überwinden, Entschuldigung, wir überwinden uns noch einmal und wir gehen alle gemeinsam zum Zirkus. Genau genommen, wir machen alle gemeinsam einen auf. Was ist euer Show-Act?
Im Zirkus?
Ja.
Gar keiner, das sind Menschen, das ist laut, das sind nein, auf gar keinen Fall. Ich sitz bei den Ziegen im Gehege und freue mich, dass sie mir nicht auf den Sack gehen.
Was hältst du von Pantomime?
Die halten die Fresse, das ist großartig. Nee, weiß ich nicht.
Mella macht Idee. Backoffice im Zoo, wo sie nicht mit dem Publikum in Kontakt kommt.
Ja, und wo es leise ist.
Sie macht, also ich weiß nicht, ob es sowas beim Zirkus gibt, aber beim Theater gab es früher sowas. Das hieß immer, Gott, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Also man musste die Leute dabei beobachten, wie sie die Show beobachteten, damit sie keine Fotos machen und so ein Kram. Das kannst du machen und pssst,
pssst. Das ist vor allem total super, weil ich da aufgrund des sensorischen Overloads, das ist völlig legitim, wenn ich pissig reagiere, weil ich habe ja dann, ich muss ja,
Du wirst dafür bezahlt, pissig zu reagieren.
Großartig, ist mein Job.
Also ich muss sagen, ich habe das früher richtig geliebt, aber auch nur aus dem Grund, weil ich früher, jetzt geht das, jetzt hat sich das ein bisschen gelegt, aber gerne eine Person bin, die andere Menschen aufregt. Also so richtig, wenn ich weiß, ich bin im Recht, so richtig zur Weißglut treibt. Und wenn ich das gemacht habe, dann war ich immer ein bisschen dreist. Das heißt, ich habe einmal ermahnt. Und wenn dann nichts passiert ist, was in den meisten Fällen so war, weil die Menschen der Meinung waren, Fotos schießen zu müssen, wofür sie keine Lizenzen haben, bin ich wirklich richtig dreist in die Reihe reingegangen und habe mich genau vor diese Person gestellt. Und die Personen, die dahinter saßen, haben ja dann auch nichts gesehen. Das heißt, die waren alle pissig auf diese Person, vor der ich dann stand, weil sie dann alle nichts sehen konnten. Und ich stand da so lange, bis er die Kamera ausgemacht hat und mir gezeigt hat, dass alles gelöscht wurde. Und wenn das zu lange wurde, musste ich die dann halt aus der Show holen. Aber ich habe es geliebt.
Ja, ich sag mal so,
ne? Borderlinerin? Hm? Steckt in dir eine kleine Borderlinerin?
Aber ich sag mal so, ne? Hashtag Kinder- und Jugendarbeit. Also auf unseren Freizeiten mussten Kinder oft die Handys abgeben. Ich fand es auch mega, die einzusammeln, wenn sie dachten, sie waren schlau genug, eins von mir zu verstecken. Also ich finde es eher lustig dann. Ne? Ich finde so den Machtfaktor als Erwachsener auf so Kinder- und Jugendreisen und Angeboten, den kann man hier und da schon mal ausreizen, wenn es für die eigene Unterhaltung dient, weil man ja auch das Verantwortungspäckchen zu tragen hat. Ich finde, das ist vollkommen legitim.
Ja, aber der Machtfaktor, wenn du eine Studentin bist und bei Leuten sitzt, die echt viel Kohle für ihr Theaterstück bezahlt haben, die aber dreist genug sind, um Fotos davon zu machen und dann, ne, also wie gesagt, das kann man auch nicht immer machen. Manchmal hat man so Tage, da übertreibt man es ein bisschen, aber ja, Katharina.
Wir können jetzt bei dir auch nochmal hinterfragen und analysieren, was das eventuell mit deiner Körpergröße zu tun hat, so einen Machtfaktor auszunutzen.
Napoleon-Komplex, oder?
Hallo!
Hey, ich bin 1,62, also ich...
Ich wurde neulich gemessen und ich habe in meinem Ausweis angegeben, ich musste es angeben, dass ich 1,60 bin. Sie kam mit einem Maßband und hat gesagt, ja, 1,60 lassen wir durchgehen, wir schreiben es in den Ausweis. Und ich wurde neulich gemessen und ich schwöre es euch, ich wachse nach unten.
Oh.
Ja. Ich bin jetzt 1,59.
Oh.
Aber Katharina, was ist dein Show-Act?
Ich möchte. Aber was ist mein Show-Act? Also bei mir wäre es tatsächlich irgendwas mit Musik und Tanzen. Diese ganzen Trapez- und Seilgeschichten finde ich sehr geil und könnte ich körperlich wahrscheinlich auch mit genügend Training. Ich habe nur ein bisschen Höhenangst. Das wäre halt so ein bisschen der Faktor, der da nicht funktionieren würde, beziehungsweise man dürfte mich halt nicht höher ziehen als so einen Meter, aber dann wäre es halt fürs Publikum nicht mehr so witzig, ne? Also, aber ansonsten, ich sag mal so, ne, Hashtag Greatest Showman, also wenn da so in der Manege getanzt wird, da wäre ich auf jeden Fall auch voll mit dabei.
Kennst du diese Tücher?
Konnte ich auch mal, ja.
Das, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns in der Grundschule war früher immer der Zirkus. Aber der kam alle 4 Jahre. Das heißt, irgendwann in dieser Grundschulperiode war man dann einmal im Zirkus und durfte da auch auftreten. Und ich habe es geliebt. Es war total meins. Also ich fand das richtig cool. Ich habe mich da, also ich weiß, es war in der 2. Klasse und ich habe mich das ganze Schuljahr darauf gefreut, seitdem meine Mutter es mir erzählt hat. Ich durfte aber nicht das machen, was ich möchte. Also was ich wollte. Ich wollte nämlich unbedingt aufs Pferd und so, ne, so auf dem Pferd stehen und ne, so. Und ich wurde in die Tücher. Ist das, ne?
Ja. Voltigieren ist das, ne? Ja.
Und ich wurde aber in die Tücher reingesteckt.
So schlimm sind die Tücher nicht.
Ja.
Die Tücher sind deine Freunde.
Ich hätte jetzt ein Trauma.
Ja, genau. Ich fand es nicht so geil und man muss dazu sagen, meine Mutter hat von allem früher ein Video gemacht.
Welche Mutter nicht?
Ich gehe so auf die Bühne mit so einem Grinsen und mach so.
Bisschen spooky.
Wie alt warst du? 20? Wie alt warst du? 20?
Nein, ich war 2. Klasse. Wie oft soll ich denn sitzen bleiben?
Achso, Entschuldigung, das ist ein Detail, das ist mir irgendwie so entgangen. Sehr autistisch, atypisch für ein autistisches Gehirn. Entschuldigung.
Ja. Also Julia, es tut uns sehr leid und falls wir jemanden hier im Podcast haben, der Kontakte zu Voltigier-Angeboten, Gruppen, wie auch immer hat, schreibt uns gerne, wenn Julia mal vorbeikommen darf und mal Voltigieren ausprobieren darf. Das würde einen Kindheitstraum erfüllen.
Vielleicht auch ein Trauma auflösen. Oh, ich weiß was.
Ja.
Ich weiß, was ich machen würde. Ich würde von einem Kamel aus angeln.
Perfekt.
Sehr gut.
Ein Top-Act, den es, glaube ich, so gar nicht so oft gibt und
vor allem auch streckenweise verboten ist.
Streckenweise auch verboten ist und ich mir tatsächlich auch gar nicht so einfach vorstelle, weil die wackeln ja ordentlich beim Laufen. Ne? Also das muss
großartig sein. Ich glaube, ich muss das mal machen. Ich habe da Bock drauf jetzt.
Also ihr hört, wir haben voll den krassen Eventabend für euch, wenn wir drei zusammen eine Show auf die Beine stellen. Ja, unsere Zeit ist leider rum, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten, Mella. Vielen herzlichen Dank, dass du uns dieses ja doch nicht ganz populäre Thema näher gebracht hast und uns da ein bisschen aus deinem Leben und von deiner Geschichte erzählt hast. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch euch.
Auch von mir ein Riesendanke. Und ich finde, also ich habe dich ja jetzt in Bild und Ton erleben dürfen. Und ich finde, dass du ein mega cooles Auftreten hast. Das muss ich echt sagen. Ich finde, du bist vom Auftreten richtig cool. Also ich würde dir länger zuhören, wenn ich dir keine Kopfschmerzen mache.
Das ist sehr nett, dass du das sagst. Vielen Dank.
Ja, dann entlassen wir euch alle in einen entspannten Abend und wir sehen uns.
Beziehungsweise hören uns. Tschüss.